Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zu Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Ein Podcast mit Benedikt Wisniewski.
Hallo und herzlich willkommen zu Psychologie fürs Klassenzimmer. Heute mit Folge 2 der zweiten Staffel. Anfang der 2000er Jahre beschloss ein Unternehmer-Ehepaar, Dieter Müller und Ursula Schellemüller, ein Hotelunternehmen zu gründen. Weil sie feststellten, dass eine Expansion im damals hart umkämpften Vier-Sterne-Segment unmöglich war, entschieden sie sich, eine Hotelkette im Low-Budget-Bereich zu gründen. Zunächst unterschieden sich die Hotels der unter dem Namen Motel One gegründeten Hotelgruppe kaum von anderen Billiganbietern und waren auch nicht erfolgreicher als diese. Bis die Gründer eine revolutionäre Idee hatten. Sie prüften systematisch, welche Ansprüche die Mehrheit von Hotelgästen an ihre Unterkünfte stellt und entwickelten daraus ihr Konzept. Sie entfernten alles, was zwar üblicherweise in Hotels zur Verfügung steht, aber für die meisten Gäste gar nicht essentiell ist. Telefon, Zimmerservice, Safe, Minibar, sogar ein Schrank. Sie reduzierten die Zimmergröße auf 16 Quadratmeter, die Größe, die man gerade so braucht. Im Gegenzug verbesserten sie die Elemente, die für die allermeisten Hotelgäste von zentraler Bedeutung sind. Hochwertige Matratzen, hochwertige Bettbezüge, hochwertiges Design der Möbel und hochwertige Lagen in Innenstädten. Mit anderen Worten machten sie genau das Gegenteil von dem, was andere Hotelketten versuchten. Statt immer neue Features zum Angebot hinzuzufügen, um Kunden anzulocken, entfernten sie einen Großteil der sonst üblichen Features und optimierten dann die Dinge, die übrig blieben. Die Strategie führte dazu, dass sich Motel One innerhalb kürzester Zeit zur erfolgreichsten Kette innerhalb des Low-Budget-Segments entwickelte, dass die Zimmerauslastung mit über 70% weit über dem Branchendurchschnitt liegt und dass die Gruppe eine Top-Position bei den Hotel-Ratings seit vielen Jahren hält. Die Geschichte von Motel One zeigt, dass der Satz Less is more mehr ist als eine Floskel.
Worum geht es in dieser Folge?
In dieser Folge geht es um die Studie People Systematically Overlook Subtractive Changes von Gabriel Adams, Benjamin Converse, Andrew Hales und Leidy Klotz. Erschienen im Jahr 2021 in der Zeitschrift Nature. Die Studie geht eben von dem Satz Less is more aus und untersucht, warum Menschen, ganz im Gegensatz zu dieser vermeintlichen Weisheit, dazu neigen, additive Veränderungen zu bevorzugen und subtraktive Veränderungen zu übersehen, also die Tendenz, nach hinzufügenden Komponenten oder Elementen zu suchen, anstatt bestehende Elemente zu entfernen. Sie beinhaltet ganz allgemeine Aufgaben, die mit keinem spezifischen Kontext in Verbindung stehen und hat somit auf den ersten Blick, genau wie die Geschichte von Motel One, wenig mit dem Bereich Lehrkräftegesundheit zu tun. Also warum diese Grundlagenstudie in Verbindung mit dem Thema Lehrkräftegesundheit, wo es genau zu diesem Thema ja eine Menge Forschung gibt? Ich möchte versuchen, Ihnen zu zeigen, warum die Ergebnisse dieser Studie aus meiner Sicht absolut zentral für das Thema sind und wie das Konzept von Motel One sich auf das Gesundheitsmanagement in Schulen übertragen lässt. Sie sehen, ich habe in dieser Folge einiges vor. Also, los geht's.
Warum sind diese Forschungsergebnisse für Lehrerinnen und Lehrer interessant?
Die Studie ist für Lehrerinnen und Lehrer deshalb interessant, weil im Bereich Schule das Denkmuster Verbesserung entsteht immer durch ein Mehr und das daraus resultierende Verhaltensmuster von ständigen Implementierungen weit verbreitet ist. Die Veränderung der Tätigkeit von Lehrerinnen und Lehrern ist geprägt von einem kontinuierlichen Hinzukommen von Aufgaben und zwar ohne, dass an anderen Stellen etwas weggefallen wäre. Und die Autorinnen und Autoren der Studie argumentieren eben, dass die Vernachlässigung subtraktiver Veränderungen zu Herausforderungen in verschiedenen Bereichen führen kann, wie eben zu überfüllten Terminplänen, institutioneller Bürokratie und negativen Auswirkungen auf die Gesundheit. Daher ist diese Studie in hohem Maße interessant und relevant. Die Vernachlässigung subtraktiver Veränderungen betrifft den Bereich der Schule möglicherweise in herausragender Weise. Besser wird im Schulsystem in vielen Fällen gleichgesetzt mit mehr. Oder fällt Ihnen eine einzige Maßnahme zur Qualitätssteigerung ein, die mit der Reduktion von Ressourcen einherging?
Was wurde genau erforscht?
Bei der Studie von Adams, Converse, Hales und Klotz handelt es sich um eine experimentelle Laborstudie aus der psychologischen Grundlagenforschung. Das Studiendesign besteht aus 8 Experimenten mit einer Gesamtstichprobe von 1585 Personen und die Experimente zielen darauf ab, das Verhalten von Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei der Suche nach produktiven Veränderungen in Bezug auf Ideen oder Situationen zu untersuchen. Die Studie wurde an einer US-amerikanischen Stichprobe durchgeführt und Teile davon an japanischen und deutschen Versuchspersonen repliziert. Die Experimente beinhalten verschiedene Aufgaben, bei denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten werden, Veränderungen vorzunehmen, und dabei wird beobachtet, ob sie eher additive oder subtraktive Ansätze wählen. Bei jeder Aufgabe haben die Versuchspersonen grundsätzlich die Möglichkeit, entweder durch Addition oder Subtraktion von einzelnen Komponenten zum Ziel zu gelangen. In Experiment 1 mussten die Probanden eine Lego-Konstruktion so stabilisieren, dass diese einen Ziegelstein tragen kann. Die vorgegebene ursprüngliche Struktur konnte den Ziegelstein nicht tragen, da sie nur in einer Ecke gestützt wurde, ähnlich einem einbeinigen Tisch. Den Versuchspersonen wurde mitgeteilt, dass sie die Struktur nach Belieben verändern konnten. Sie konnten Stützen für die anderen drei Ecken hinzufügen, um die Stabilität herzustellen. Sie konnten aber auch einfach die Stütze in der einen Ecke entfernen, wodurch die Konstruktion eben aufsaß und den Ziegelstein tragen konnte. Das Experiment wurde unter 2 Bedingungen durchgeführt. Unter Bedingung 1 erwähnten die Anweisungen die Addition in Form von jedes hinzugefügte Teil kostet 10 Cent, aber die Subtraktion wurde nicht erwähnt. Unter Bedingung 2 erwähnten die Anweisungen sowohl die Addition als auch die Subtraktion, also jedes hinzugefügte Teil kostet 10 Cent, aber das Entfernen von Teilen ist kostenlos. In den Experimenten 2 bis 4 erhielten die Versuchspersonen die Aufgabe, einen Minigolfparcours so zu verbessern, dass er anspruchsvoller wird. Auch für diese Aufgabe konnten sie Elemente entweder hinzufügen oder entfernen. In Experiment 3 wurde auch die Anzahl der additiven und subtraktiven Ideen gezählt und in Experiment 4 wurde die Aufgabe so modifiziert, dass die Veränderungen so vorgenommen werden konnten, dass sie für die Benutzer danach nicht offensichtlich waren. In Experiment 5 mussten die Personen ein geometrisches Muster durch Hinzufügen oder Entfernen von Flächen so verändern, dass es symmetrisch wurde. Die effizientere Variante, also die weniger Veränderungen erforderte, war die subtraktive. Eine Gruppe hatte die Möglichkeit, vorher zu üben, eine zweite Gruppe hatte diese Möglichkeit nicht. In den Experimenten 6 bis 8 wurde für diese Aufgabenstellung zusätzlich der Cognitive Load, Begriff kennen Sie aus Folge 12 der ersten Staffel, manipuliert. Und zwar um zu sehen, ob die Verwendung subtraktiver Strategien davon abhängig ist, inwieweit kognitive Ressourcen zur Verfügung stehen oder anders gesagt, ob diese Verwendung subtraktiver Strategien bei höherer Beanspruchung weniger wahrscheinlich wird.
Was sind die zentralen Ergebnisse?
Die Studie zeigt, dass Menschen systematisch dazu neigen, additive Veränderungen zu bevorzugen, indem sie neue Komponenten hinzufügen, anstatt bestehende zu entfernen. Sie vernachlässigen subtraktive Veränderungen sogar dann, wenn diese additiven Veränderungen überlegen sind oder zu geringeren Kosten oder geringerem Aufwand führen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Personen subtraktive Veränderungen verwenden, kann durch Cues, also Hinweise, beeinflusst werden. Explizite Hinweise darauf, dass subtraktive Optionen möglich sind, führen dazu, dass solche Veränderungen mit höherer Wahrscheinlichkeit in Betracht gezogen werden. Außerdem zeigte sich, dass die Identifizierung zielführender subtraktiver Strategien durch Übung verbessert werden kann. Mit hohem Cognitive Load sinkt dagegen die Wahrscheinlichkeit, dass subtraktive Veränderungen herangezogen werden. Dies legt nahe, dass kognitive Ressourcen eine Rolle dabei spielen, ob Menschen dazu neigen, additive oder subtraktive Ansätze zu verfolgen. Wenn Menschen mehr Gelegenheiten geboten werden, die Unzulänglichkeiten ihrer additiven Ansätze zu erkennen, sind sie eher bereit, subtraktive Veränderungen vorzunehmen. Kurz zusammengefasst: Erstens, wenn Menschen einen Zustand verbessern sollen, operieren sie in der Regel nach dem Prinzip mehr ist besser und übersehen subtraktive Lösungen, die zu gleich guten oder besseren Ergebnissen führen würden. Zweitens, die Generierung subtraktiver Lösungen kann durch Hinweise, dass diese existieren, gefördert werden. Drittens, das Generieren subtraktiver Lösungen kann durch Übung gefördert werden. Und viertens, im Zustand hoher kognitiver Auslastung sinkt die Wahrscheinlichkeit, subtraktive Lösungen zu generieren. Oder ganz kurz, weniger ist manchmal mehr, darauf zu kommen erfordert aber auch mehr.
Was bedeuten die Ergebnisse für Schule und Unterricht?
Was hat das jetzt alles mit Lehrkräftegesundheit zu tun, mögen Sie sich immer noch fragen. Ich habe Ihnen ja anfangs versprochen, den Zusammenhang zwischen der Studie und diesem Thema herzustellen. Also, als wesentliche objektiv vorhandene Gefährdungen der Gesundheit von Lehrerinnen und Lehrern werden die lange Arbeitszeit, ein hohes Anspannungsniveau über längere Zeit, die verteilte Aufmerksamkeit, eingeschränkt selbstbestimmte Erholungszeiten über den Unterrichtstag hinweg, ein situationsbezogener Wechsel von Verhaltensweisen mit hoher Anpassungsleistung, das Einzelkämpfertum sowie die Vermischung von Arbeitszeit und Freizeit wahrgenommen. Obwohl die Arbeitszeiterfassung von Lehrkräften ein schwieriges Thema ist, zeigen alle Untersuchungen, egal ob sie auf Selbstauskünften oder anderen Erhebungsmethoden beruhen, dass Lehrerinnen und Lehrer im Durchschnitt deutlich mehr arbeiten als die vorgesehenen 40 Stunden pro Woche. Die Förderung der Gesundheit kann nun entweder so aussehen, dass man bei gleichbleibenden Bedingungen die individuelle Belastungsfähigkeit trainiert, zum Beispiel durch Achtsamkeitskurse oder Seminare zur Stressbewältigung, oder aber, dass man die als belastend wahrgenommenen Bedingungen verändert. Beide Bereiche sind in der aktuellen Praxis in hohem Maße von additiven Strategien dominiert. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass das Denkmuster mehr ist besser gerade im Schulsystem extrem ausgeprägt ist. Dieses Denkmuster wird dadurch massiv verstärkt, dass bereits in der Ausbildung, aber auch später, aufgewendete Zeit als eine Art Ersatzqualitätskriterium aufgefasst wird. Da es im Lehrerinnen- und Lehrerberuf keine objektiven Qualitätsindikatoren der Arbeit gibt, wird Quantität in sehr vielen Fällen zur Qualität umdefiniert. Was meine ich damit? Aspekte der Arbeitsleistung wie pädagogische Wirksamkeit, effektive Unterrichtsgestaltung oder positive Schülerinteraktionen sind oft weniger sichtbar und schwerer zu quantifizieren. In Abwesenheit klarer Metriken wird der zeitliche Aufwand zu einer einfach zu erfassenden Größe. Oder anders, gut ist, was viel Zeit kostet. Nicht, das führt zu einem guten Ergebnis oder das wurde mit hoher Effizienz erreicht, sondern da habe ich viel Zeit hineingesteckt. Wer seinen Job ordentlich mache, der brauche dafür überdurchschnittlich viel Zeit. Aus Sicht der psychologischen Emotionsforschung könnte man sagen, additive Strategien führen zu Stolz, subtraktive Strategien führen zu Scham und Schuldgefühlen. Diese entstehen bei Lehrerinnen und Lehrern insbesondere dadurch, dass es keine klare Grenze dafür gibt, wie viel man in die optimale Bildung junger Menschen stecken kann. Viele Menschen in diesem Beruf haben permanent das Gefühl, dass immer noch mehr möglich wäre. Und im Gegenzug führt die Strategie der Subtraktion zu Gedanken wie: Wer macht es denn dann? Was passiert denn, wenn ich es nicht mache? Oder: Das kann ich nicht verantworten. Überprüfen Sie diese Annahme einfach einmal selbst. Wie häufig haben Sie persönlich in den letzten Jahren eine neue Tätigkeit in Ihren Arbeitsalltag aufgenommen? Und wie oft haben Sie eine gewohnte berufliche Tätigkeit abgestellt? Wie häufig wurde an Ihrer Schule in den letzten Jahren etwas Neues eingeführt? Und wie oft wurde im Gegenzug versucht, eine Verbesserung dadurch herbeizuführen, dass bestehende Tätigkeiten, Routinen oder institutionelle Merkmale gestrichen wurden? Und ebenso auf der Makroebene, schauen Sie einmal, was im deutschen Schulsystem seit dem Jahr 2000 alles implementiert wurde, und schauen Sie sich die Ergebnisse deutscher Schulen in den internationalen Vergleichsstudien in diesem Zeitraum an. Wir sind heute unter dem Stand von 2000, der damals einen Schock auslöste. Gerade hier sieht man sehr deutlich, dass additive Strategien auch zu Verschlechterungen führen können. Und jetzt lassen Sie uns ein kleines Gedankenexperiment machen. Wie würde eine Schule aussehen, die nach den Prinzipien von Motel 1 entwickelt würde? Die konsequent angewendete Frage für jede einzelne berufliche Handlung wäre: Warum? Und bei der Antwort auf das Warum würde man sich nicht damit zufrieden geben, dass etwas schon immer so gemacht wird, also Tradition, dass alle es so machen, also Gruppendruck, oder dass viele von der Wirksamkeit überzeugt sind, Glaubenssätze. Als Antwort auf das Warum würde ausschließlich empirische Evidenz zugelassen. Was nützt unseren Schülerinnen und Schülern nachweislich? Und was nützt unseren Lehrerinnen und Lehrern nachweislich? Zunächst würde man sehr genau schauen, was eine Schule bieten muss, um optimale Lernbedingungen zu schaffen. Man würde den Fokus auf wesentliche Aspekte legen und statt ständig neue Dinge zu implementieren, würde man sich auf die Dinge konzentrieren, die nachweisbar eine positive Wirkung haben. Subtraktion wäre kein Makel, sondern ein Ideal. Alles, dessen Wirksamkeit sich nicht nachweisen lässt, kommt weg. Die Schulleitung würde Subtraktion nicht nur zulassen, sondern dazu ermutigen. Und wie bei Motel 1 würden Schulen regelmäßig ihre Prozesse überprüfen, Feedback von allen Beteiligten einholen und dann Anpassungen vornehmen, um sicherzustellen, dass sie ständig besser werden. Aber eben besser im Sinne von leistungsfähiger und effizienter, nicht im Sinne von rühriger, engagierter oder mehr arbeitend. Die Schule in unserem Gedankenexperiment würde nun als Beispiele drei Dinge ändern. Erstens, Konferenzen oder Teile von Konferenzen, die ausschließlich zur Weitergabe von Informationen dienen, werden abgeschafft. Informationen werden als E-Mail versendet. Es gibt keine empirische Evidenz dafür, dass Sachinformationen besser aufgenommen würden, wenn sie jemand vorträgt. Es gibt daher auch keine Begründung für mehrstündige Konferenzen, außer dass man es immer schon so gemacht hat. Zweitens, Korrekturen, die als Feedback für Schülerinnen und Schüler dienen sollen, werden abgeschafft. Ich verweise gerne noch einmal auf Folge 13 der ersten Staffel. Korrekturen haben keinen nachweisbaren Effekt auf die Lernergebnisse von Schülerinnen und Schülern. Sie haben keine produktive Feedback-Funktion, sondern erzeugen sogar negative Effekte. Darum gibt es keinen Grund, so viel Zeit für sie aufzuwenden. Drittens, die Vorbereitungszeit für Unterricht wird reduziert, indem das Konzept des sogenannten motivierenden Unterrichtseinstiegs getilgt wird. Diese pädagogische Herangehensweise hat keine motivationspsychologische Grundlage, es gibt keine empirischen Belege, dass sie die Motivation von Schülerinnen und Schülern erhöht und vorhandene Studien zeigen sogar, dass sie Lernerfolge behindern kann. Wie viel Arbeitszeit würde die Schule mit diesen drei Veränderungen wohl einsparen? Und wenn Sie jetzt bei einem oder sogar allen drei Punkten sagen, ja, aber, dann ist das ganz normal, denn es kommen gleich zwei mächtige psychologische Phänomene ins Spiel. Die Loss Aversion oder Verlustaversion heißt, Menschen bewerten Verluste höher als Gewinne gleichen Werts. Und das Status Quo Bias, Menschen neigen dazu, den aktuellen Zustand oder die aktuelle Situation zu bevorzugen und sind daher gegenüber Veränderungen skeptisch. Die Schule muss die drei getroffenen Veränderungen nun also systematisch evaluieren. Wie jede additive Veränderung muss auch jede subtraktive Veränderung nachweisen, dass sie in gewünschter Weise wirkt. Ende des Gedankenexperiments.
Gibt es zu dem Thema noch mehr Forschung?
Die Studie wurde im Jahr 2022 von Adrian Fillon, Kolleginnen und Kollegen repliziert und erweitert. Diese konnten die Ergebnisse bestätigen und fanden zusätzlich heraus, dass soziale Normen einen Einfluss auf die Bereitschaft von Personen haben, subtraktive Veränderungen vorzunehmen. Die Wahrscheinlichkeit der Generierung zielführender subtraktiver Veränderungen steigt, wenn die soziale Umgebung diese Art der Veränderung schätzt. Wenn Sie sich im Kontext der Lehrkräftegesundheit für das im Moment wohl populärste additive Konzept interessieren, dem Training von Achtsamkeit, dann empfehle ich Ihnen einen Überblicksartikel von Nicolas van Damme, Kolleginnen und Kollegen. Dieser weist neben zahlreichen positiven Aspekten auch auf die uneinheitliche Definition des Konstruktes, die häufigsten methodischen Mängel der Achtsamkeitsstudien sowie unerwünschte Nebenwirkungen dieser Praxis hin. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Adams, Converse, Hales und Klotz haben in ihrer Studie gezeigt, dass Menschen die Möglichkeit, Verbesserungen durch subtraktive Strategien herbeizuführen, tendenziell übersehen. Auch in Situationen, in denen diese erfolgreicher sind als additive. Sie haben aber auch gezeigt, dass man durch gezielte Aufmerksamkeitslenkung und Übung besser darin werden kann, subtraktive Strategien anzuwenden. Die Studie ist der Grundstein für das, was in der Schulentwicklung heute Deimplementierung genannt wird. Das Less is More. Und darum handelt es sich aus meiner Sicht um eine Studie, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte.
Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zur Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal.